In diesem Bundestagswahlkampf wurde plötzlich ein Thema in die Medienöffentlichkeit ventiliert, das extrem lang zurückliegt, und der Verdacht liegt nahe, dass das auch den Grünen Stimmen gekostet haben dürfte: die Verharmlosung von Sex mit Kindern. Die Grünen beauftragten den Leiter des Instituts für Demokratieforschung der Uni Göttingen, Professor Franz Walter, dieses Kapitel der Grünen Bewegung zu analysieren und zu werten. Für eine Krisenkommunikation vor den Wahlen kam der Hilferuf vermutlich zu spät, aber nicht zu spät für die Grünen selbst, aber auch für einige Medien, denn sie sind selbst davon betroffen. Professor Walter, ich grüße Sie.
Hallo, guten Tag.
Über welchen Zeitraum erstrecken sich eigentlich Ihre Forschung genau?
Das Thema heißt ja in diesem Falle, dass wir so etwas aufarbeiten sollen wie diese Diskussion über pädophile Forderungen bei den Grünen und den sozialen Bewegungen. Insofern gibt es ja keinen ganz präzise abgesteckten Zeitraum, nur eben wichtig ist, das ist nicht irgendetwas, was mit den Grünen begonnen hat, sondern und auch nicht bei den Grünen entstanden ist, sondern die Grünen sind ja, wie wir alle wissen, ein Produkt auch eben dieser sozialen Bewegtheiten. Und das liegt bereits vor der Konstituierung einer Bundespartei, ist dann auch relativ diffus. Es ist immer die Frage, wann lässt man das in diesem Falle beginnen? Und da waren wir am zu Beginn gar nicht ganz sicher, ne? Also das, findet man die ersten Spuren in den Vorläufer, oder was sind überhaupt Vorläufer? Bewegung oder Organisation? Und am Anfang haben wir noch gedacht, dann schaut man so ein bisschen auf die Zeit 77, 78, 79. Und dann stellt man fest, dass das alles noch ein bisschen früher beginnt, wie das Historiker oft ja feststellen, dass die eigentlichen Quellen noch weiter zurückreichen. Und insofern kann ich das weiterhin nur so ein bisschen offen und elastisch formulieren, dass wir vermutlich so uns von der zweiten Hälfte der 1960er Jahre bis eben, und nach hinten ist es auch offen, aber da haben wir den Eindruck, dass die frühen 90er Jahre dann so etwas wie einen Abschluss bilden könnten der damaligen Diskussion. Aber das, auch da wird man immer wieder überrascht.
Was die Anfangszeit betrifft, das wäre auch so mein Verdacht gewesen aus meiner Rückerinnerung. Das Stichwort, das wir ja alle kennen, sexuelle Revolution, das ging ja bis hin in die Werbung, Afrikola nur als Stichwort. Man kennt dieses Foto der Kommune 1, nackig an der Wand, von hinten fotografiert. Überhaupt das offene Denken über Sexualität einerseits, auf der anderen Seite diese grausame Zeit des Vietnamkriegs und dann wieder der Kontrast dazu, die Flower Power. Inwieweit war denn diese Vorstellung, dass man Sex mit Kindern machen könne, ohne Tabu und ohne, dass sich die Gesellschaft darüber erregt, auch natürlich die christlich geformte Gesellschaft, inwieweit war das Bestandteil dieser sexuellen Revolution, oder muss man das trennen?
Das ist eben auch wieder, wie immer, wenn man sich in ein Thema hineinbegibt, eben außerordentlich komplex. Also sexuelle Revolution als etwas, was nicht so sein sollte, wie es in den 50er oder frühen 60er Jahren und was man dann immer mit einer gewissen Prüderie vor allem des Katholizismus und der Partei dieser Kirche, so hat man hier die CDU verstanden, dass es etwas anders sein soll und irgendwie offener und dass es eben, was ja heute schon ganz komisch wirkt, eben auch vorehelichen Geschlechtsverkehr geben sollte. Das ist so ein bisschen so dieser Zeitgeist, Konsens bei den Jüngeren. Und dann gibt es dann, aber das darf man auch nicht großartig übertreiben, dass das dann letztendlich ein ganzer Generationenausdruck gewesen war. Es ist ein Teil eben, wenn man so will, eher des intellektuellen 68er-Protests, der ja auch nicht besonders groß gewesen war damals quantitativ in den späten 60er-Jahren. Das waren ja kleine urbane Gruppen oder Eliten, wie immer sie das bezeichnen wollten. Und da gab es innerhalb dieser kleinen urbanen Gruppen nochmal kleinere Gruppen, die darüber diskutiert haben, also nicht nur einfach über sexuelle Emanzipation, sondern was das auch politisch bedeutet. Und da war man dann bei einigen Klassikern der auch sexuellen und politischen Revolution schon aus den 20er und frühen 30er Jahren. Bekannteste Beispiel oder der bekannteste Name ist Wilhelm Reich, und für den das so war, dass man nur dann, wenn man also sexuell da keine Grenzen kennt und dieses auch auslebt und ohne irgendwelche inneren Ängste, Bangigkeiten oder Restriktionen, dass man dadurch dann auch ein freier Mensch wird, in einem ganz anderen Umgang, und dass dann aus diesem Grunde weder ein repressiver Staat noch gar, und das war immer letztendlich der Fluchtpunkt, ein faschistischer Staat bei solchen Menschen entstehen kann. Da bin ich mir nicht sicher, ob das überhaupt eine riesige Rolle gespielt hat, aber es spielte immer eine Rolle bei denjenigen, wie zum Beispiel in der Kommune 2, die haben sich dann auf ihn berufen und die das praktiziert haben. Das waren gar nicht so furchtbar viele. Wichtiger war für diese damalige Zeit, und das ging dann weit bis in das Bildungsbürgertum hinein, dass man sagte, das Strafrecht ist kein Instrument, um das zu regeln, und man muss insgesamt einfach auch bei Minderheiten toleranter sein. Das heißt also, die Mehrheit auch des Bildungsbürgertums hatte keinerlei Neigung zur Pädophilie, aber hielt es dann eben wie die Homosexualität eben auch für eine spezifische abweichende oder wie auch immer Variante von Sexualität, und man wollte tolerant sein und da keine Grenzen ziehen, vor allem nicht eben mit dem Strafrecht. Und das war der eher ein mehrheitlicher Zeitgeist einer etwas größeren Gruppe innerhalb des neuen, eher linksliberalen Bürgertums seit den späten 60er Jahren, die in den 70er Jahren ja dann durchaus auch politisch Einfluss hatten.
Nun wissen wir ja, dass Medien immer ein Spiegelbild zumindest der gesellschaftlichen Diskussion darstellen. Also dass das natürlich, wenn Sie dann auch von Zeitgeist sprechen, dass das ja irgendwo auch eine Reflexion in medialer Verarbeitung findet. Nun zeigten sich in dieser Woche Spiegel und Zeit doch ziemlich überrascht über die, ich will nicht sagen Verstrickung, aber über dieses kritiklose Verbreiten auch von solchen Thesen. Ist diese, aus Ihrer Perspektive, weil Sie ja offenbar auch damit einbezogen wurden bei der Recherche, ist dieses Verschrecktsein oder dieses Erstaunen ernst zu nehmen, oder hätte man es nicht wissen können?
Also ich habe in den letzten Wochen immer die gleiche Erfahrung gemacht. Also wenn wir solche Interviews führten wie jetzt auch diese, oder man sprach überhaupt, man kann immer so sagen, diejenigen, die unter 35 sind, haben die Welt nicht verstanden. Das, und fragten immer, was habt ihr als Generation jetzt, ne, euch denn damals dabei gedacht? Man wurde dann als Generation auch noch mit einbezogen. Und diejenigen, die ungefähr so alt sind wie die Hauptakteure der Grünen heute, also Menschen, die Mitte der 50er Jahre geboren worden sind, die kam in der Tat immer mit dem Zeitgeist-Argument. Das war da damals der Zeitgeist. Übrigens bin ich immer sehr vorsichtig, was genau der Zeitgeist ist. Und außerdem finde ich es immer ein ganz komisches Argument, vor allem aus der Perspektive einer Partei, die ja immer den Zeitgeist hinterfragen wollte und kritisch sein wollte und sich jetzt ein bisschen damit rausredet, dass das damals der Zeitgeist gewesen war. Außerdem gibt es in der Regel nicht den Zeitgeist, sondern es gibt vier oder fünf verschiedene Varianten von Zeitgeist, die sich manchmal auch konträr gegenüberstehen. Und hier sind wir bei den Medien, das heißt, diejenigen, habe ich den Eindruck, jetzt beim Spiegel auch, das ist dann auch ein Vertreter einer jüngeren Generation, der ganz konzerniert war, dass es so war, der das dann zum ersten Mal überhaupt so wahrgenommen hat und dann auch gebohrt hat. Wenn man sich jetzt in diesem Falle auch die Zeit durchgelesen hat, dann hat man dann ja auch den damaligen, jedenfalls den früheren Chefredakteur Theo Sommer dann nochmal gefragt, wie er dazu steht. Und da sieht man immer noch ein Stückchen von damals. So als Entschuldigung dafür, naja, der Leonhard, es ging ja um einen Text von Rudolf Walter Leonhard, der damals der Kulturchef in der Zeit gewesen war, und dann schreibt dann der frühere Chefredakteur, naja, aber es war ein Whisky-Kenner. Jemand, der schnelle Autos fuhr, sich auch nicht anschnallte und überhaupt. Und es war damals eben, als das Buch geschrieben habe, 1968, muss man doch alles auch mal ein bisschen, er hat nicht relativieren geschrieben, aber genau das war nicht der Begriff, der mir eingefallen ist. Und ich habe den Eindruck, dass insgesamt, das gilt auch nach meiner Auffassung für die uns um Aufarbeitung angegangene oder angefragte Partei, bis hin zu anderen Institutionen, dass diejenigen, die älter sind, sich enorm schwer tun, überhaupt zu akzeptieren, dass das ein Problem war. Es kommt das auf, was man häufig sieht bei diesen Sachen. Es liegt doch lange zurück und wir hatten das Thema doch seit 20 Jahren schon gar nicht mehr, und irgendwann nicht, es wurde nicht so gesagt, weil irgendwann muss Schluss sein, aber es schwang immer wieder mit. Und das finde ich bei einigen der linksliberalen Zeitungen ja schon noch ein bisschen Jedenfalls bemerkenswert. Also wir haben ja diese Diskussion über den Kindesmissbrauch und dann gerade am Beispiel auch der Odenwaldschule, na, seit jetzt doch 14, 15 Jahren. Und auch bei der Odenwaldschule war ja irgendetwas, was mit Reformpädagogik zusammenhing, eng zusammenhing, auch mit einem spezifischen linksliberalen Bürgertum, was sehr, sehr einflussreich war, so zwischen den 60er und 80er Jahren, auch einflussreich war, weil sie Autoren waren, eben in solchen Zeitschriften und Wochenzeitungen, die vor allem aus Hamburg dann auch gekommen sind. Und man hat lange sich gar nicht gefragt, was heißt das, oder wenig gefragt, wenig. Es gibt schon Artikel davon, aber am Anfang hat man es ganz versucht zu ignorieren und dann hat man sich so ein bisschen damit durchaus auch beschäftigt. Aber zu schauen, was haben wir denn eigentlich aus dieser Zeit dazu geschrieben und wie sind wir damit umgegangen und wie haben wir das so begründet, wenn wir da möglicherweise auch so sehr nachsichtig waren, was ja der Fall ist. Das hat man nicht getan und deswegen, und das hat mich eben auch ziemlich gewundert. Ich bin da mehr oder weniger zufällig drauf gestoßen bei der Lektüre, weil ehrlich gesagt es mir sehr plausibel war, dass dort etwas gestanden hat, weil das eben einfach ihre Zeit und ihr Verständnis gewesen war. Aber man kann nicht sagen, dass es eine stürmische Bewegung dann plötzlich gegeben hat, zu sagen, jetzt müssen wir mal genauer hingucken, jetzt wollen wir es insgesamt machen. Es ist ein bisschen wie bei den Grünen auch, hat auch lange gedauert, ne? Und irgendwann hat man es dann gemacht, aber auch sehr unvorbereitet, sehr sprachlos. Es ist ja, ich würde immer sagen, es ist eigentlich das Problem gewesen, auch im Wahlkampf, dass man da so sprachlos daneben gestanden hat. Also nicht selber erläutern konnte, was damals der Fall war. Es mochte ja auch eine Menge guter Gründe vielleicht dafür gegeben haben, dass man sagt, das Strafrecht muss geändert werden, sondern man steht da einfach nur sprachlos daneben, hofft, dass das vorbeigeht, dass dann die berühmte nächste Sau durchs Dorf getrieben wird. Das ist ja die Grunderwartung, hatte ich manchmal den Eindruck. Und auf einmal plötzlich blieb das Thema länger und es blieb aber weiterhin die Unfähigkeit, sich zu artikulieren. Und das ist ein bisschen, finde ich, bei den Medien, über die wir gerade gesprochen haben, auch der Fall.
Dazu zählt vermutlich auch die Taz. Haben Sie noch andere Leitmedien oder auch Leuchtfeuer der dann doch eher linksliberalen Publizistik ausmachen können?
Also mit der Taz hatten wir in der Tat angefangen, weil man so sagen würde, das ist ja sowieso ein Teil, ein Sprachrohr der sozialen Bewegung, das gehört unmittelbar zum Arbeitsauftrag des Förderers in diesem Falle. Und insofern hatte man das zu machen und auf die anderen beiden ist es so ein bisschen so, dass man so neugierig mal geschaut hatte. Also die anderen beiden, damit meine ich Spiegel und damit meine ich vor allem die Zeit. Alles andere würde nicht unbedingt, um mal formal zu argumentieren, zum Arbeitsauftrag desjenigen gehören, der das Geld gibt. Und deswegen haben wir das nicht primär jetzt bisher untersucht, sondern sind eben primär in der Tat bei sozialen Bewegungen und bei den Grünen. Aber wir werden das machen. Also wir müssen ja oder sollen ja bis zum Ende des nächsten Jahres fertig werden. Und wir haben eben einfach jetzt begriffen, was wir vorher auch schon gewusst haben, aber jetzt noch deutlicher wissen, dass es so ist, dass man in der Tat einen großen Konnex und einen großen Bogen auch zu spannen hat, wenn man also dann über diese Debatte um Pädophilie dann auch schreiben will und das dann auch hoch differenziert machen will, da muss man weiter eben auch in andere Teile der Gesellschaft gucken und dann eben auch in Medien gucken, die nicht jetzt im engen Sinn zu den sozialen Bewegungen gehörten, die aber wichtig gewesen waren dafür, was auch in den sozialen Bewegungen dann gedacht wurde, weil es, wenn man so will, in den sozialen Bewegungen tummelten sich eine ganze Reihe von den Töchtern und Söhnen derjenigen, die in Bildungsbürgertum bestimmte Dinge vorgedacht hatten, ohne das dann möglicherweise schon so radikalisiert zu haben, wie das dann in den frühen 80er Jahren bei den Grünen zeitweise der Fall war. Aber jedenfalls gehört es zusammen und das werden wir in den nächsten Monaten machen. Und insofern könnte ich Ihnen jetzt nicht ernsthaft oder seriös sagen, ja, wir haben jetzt hier auch noch was bei dem dritten Magazin, was es in Hamburg gibt, gefunden, oder wir haben etwas bei irgendwelchen linksliberalen Tageszeitungen gefunden. Das, wie gesagt, diese Frage werden wir irgendwann beantworten können und auch umfassend beantworten können. Aber jetzt könnte ich das nicht im Vergleich jetzt zur Zeit, die wir in der Tat ziemlich genau uns angeschaut haben.
Ihr Rechercheauftrag war bestimmt nicht, obwohl es interessant ist, weil es ein total anderes Biotop war, wenn ich das mal so sagen darf, die DDR, die ja durch ihre sexuelle Freizügigkeit zumindest in der sogenannten Freikörperkultur sehr bekannt war, aber in den Medien wieder sowas von verschlossen war, dass selbst das Thema Homosexualität bestenfalls in einer Gesundheitszeitschrift Erwähnung fand. Haben Sie irgendwelche Indikatoren oder Anzeichen dafür, dass man da auch nochmal genauer hingucken sollte?
Wir haben tatsächlich überhaupt nicht weiter geguckt. Ne? Wir haben ja diesen Auftrag oder unser Projekt erst seit 3 Monaten. Ne? Und dann ist so furchtbar viel ja für ein wissenschaftliches Projekt auch gar nicht Zeit. Und insofern muss man aufpassen, dass man sich nicht verfranst. Und man verfranst sich bei dem Thema ja sowieso schon sehr stark, weil wir ja bestimmte Institutionen dann auch im Visier plötzlich bekommen haben, bei denen man gar nicht damit gerechnet hat, wie Pro Familia oder auch den Deutschen Kinderschutzbund und dann noch die DDR zu machen. Das ist etwas, was natürlich immer wieder in den Gesprächen uns aufgekommen ist, dass man da eigentlich gucken müsste. Wenn ich da nur am Rande was sagen kann, und das fand ich ganz überraschend, oder nicht, na, eigentlich gar nicht so sehr überraschend, ist, also wenn 1980 bei bestimmten Veranstaltungen von eher linken Parteien oder liberalen Parteien zu dem Thema, also überhaupt zum Thema Sexualstrafrecht und 174, 175, 176, wenn die da zusammengekommen sind, das war dann meistens immer eben Sozialdemokraten und dann auch Grüne und durchaus häufig die FDP, die CDU, nur in den allerseltensten Fällen, und dann war immer noch die DKP dabei, und wer am stärksten gegen jegliche Sympathie für Pädophilie war, das waren in der Tat die Vertreter der DKP. Und aber manchmal natürlich auch aus dem Verständnis heraus, die Arbeiterklasse ist nicht dafür. Und dann war das schon natürlich ein gewichtiger Grund, um da nicht irgendwelche linksliberalen Märchen zu machen. Aber es gab eben damals auch den, gerade innerhalb der Linken, sehr, sehr einflussreichen Sexualforscher Günther Arment, dessen Buch Sexfront in Zehntausende von Haushalten dieser Generation war und der sich zusammen mit Ali Schwarzer ganz dezidiert und ganz früh, eben schon 1980, in der Emma, in ein Gespräch mit der Emma, dagegen ausgesprochen hatte, dass es so etwas wie einvernehmliche Sexualität zwischen Erwachsenen und Kindern geben könne. Das ist ja der entscheidende Schlüsselsatz, dass sie gesagt haben, Gewalt natürlich geht nicht, aber einvernehmliche Sexualität, und die beiden, also Ali Schwarzer für die Frauenbewegung und Günther Arment für DKP und eben für eine gewichtige, auch sexual-emanzipatorische Richtung, muss man schon sagen, sagten hier, das ist völlig asymmetrisch. Ne? Wenn dann irgendwo ein erwachsener Mensch mit 40 Jahren und ein 7-jähriges Kind, das ist nicht einvernehmlich, das 7-jährige Kind kann da ja gar nicht mithalten und kann nicht irgendwelche Resistenzkräfte entwickeln gegen jede Form der Suggestion oder sonstige Art, auch von Manipulation. Und insofern ist das einfach nur ein Gequatsche mit der einvernehmlichen Sexualität. Also da bin ich immer noch nicht bei der DDR und da sind wir auch immer noch nicht bei verschiedenen Erziehungs- und Fürsorgeheimen, bei denen wir ja in der Bundesrepublik auch unendlich viele Fälle von Missbrauch gefunden haben, und ich wäre überrascht, wenn es nicht so wäre, aber jedenfalls für den westdeutschen Ableger an diesem Punkt wird man ihnen nicht großartig Vorwürfe machen können.
Am Ende Ihrer Forschung steht ja bestimmt ein Ziel nicht nur der Transparenz, sondern auch der Wertung, möglicherweise auch, ich versuche es mal vorsichtig zu formulieren, der Verurteilung, oder wie sehen Sie sich selbst in diesem Aufklärungsprozess?
Ja, das ist jede Woche nicht neu, und man entwickelt sich da immer ein Stückchen weiter. Und diese Frage quasi, wie bewertet man denn eigentlich? Ne? Als Historiker geht man mit Fragen, die in der Gegenwart liegen, mit der Neugierde der Gegenwart an einen historischen Gegenstand. Aber man kann jetzt nicht mit den Normen der Gegenwart so leichthändig als Staatsanwalt dann irgendetwas aburteilen oder irgendwelche Akteure, die vor 70 Jahren ja eine andere Voraussetzung, andere Konstellation, andere Rahmenbedingungen hatten. Das ist das eine. Und darüber reden wir heute. Aber auf der anderen Seite ist, und das würde ich immer als Maßstab nehmen, gerade wenn man so sagt, man muss das aus der Zeit verstehen. Das ist in der Tat quasi die gängige Kategorie, um zu sagen, hier nun jetzt aber übertreibt es mal hier nicht alle. Und es ist nicht völlig falsch, aber es ist eben auch nicht rundum richtig, sondern die entscheidende Frage ist, gab es auch in der Zeit damals zu der Frage alternative Position, alternative Deutung, die auch im Diskussionsprozess ein Gewicht hatten. Und hat man die wahrgenommen oder hat man sie ignoriert? Und hat man sich mit ihnen auseinandergesetzt? Und wenn man sie in diesem Falle nicht für beachtenswert gehalten hat oder nicht für richtig, warum nicht? Und das sind die Kriterien. Und ich hatte eben deswegen auch den Hinweis gebracht mit Frau Schwarzer und mit Günther Ahmed. Die haben eine solche Position formuliert. Und sie hatten am Anfang des Gesprächs auch mal gesagt, natürlich in irgendwelchen kirchlich-katholischen Kreisen war man sicher auch dagegen gewesen, jedenfalls Pädophilie als ein Emanzipationsprojekt zu machen. Und ich würde das nicht kleinreden, dass man sagt, naja, die Katholiken, sondern es war eine Position und man hat sich damit auseinanderzusetzen. Und außerdem nochmal, nur weil irgendetwas damals in bestimmten Bereichen, sind ja eher minoritäre Bereiche, so eine gewisse Attraktivität hatten, heißt es nicht, dass man nicht Nein sagen kann, heißt es nicht, dass man das, und gerade bei einer Bewegung, die mit diesem Imperativ hier angetreten ist, heißt es nicht eben, dass man nicht kritisch gucken muss und dass man Fragezeichen setzt und dass man sich auch hart damit auseinandersetzt. Und diese Auseinandersetzung, diese harte Auseinandersetzung, auch diese kritische, selbstbewusste, das war in den frühen 80er Jahren schon ein Problem, ne? Wenn solche Gruppen aufgetreten sind auf einer grünen Konferenz oder anderen, dann geisterten diese Vorstellungen im Kopf rum, man muss solidarisch sein, es sind Minderheiten, da darf man weder die Polizei holen, noch darf man selber mal denen zeigen, dass sie nicht irgendwie eine Konferenz, ein Parteitag oder sonst etwas einfach umfunktionieren können. Und daran hat es gefehlt und das ist auch deutlich im Urteil dann zu formulieren, aber quasi vorweg hat man natürlich die Gesamtkonstellation auszuleuchten und nicht eben mit irgendeiner Norm und in irgendeiner staatsanwaltlichen und gleichzeitig Richterpose herumzulaufen, weil das erklärt überhaupt nichts. Ne? Aber es ist nicht so, dass man eben gewissermaßen so eine Art Zeitumstände-Fatalismus produziert. Ne? Das waren die Zeitumstände und deswegen konnte man nichts machen. Da gab es übrigens eine Generation, die Grünen ja auch immer bekämpft haben, die genau mit diesem Argument ja versucht haben, so ihre unzweifelhaft noch übleren Verhaltensweisen zu legitimieren. Und insofern sollte man besser davon die Hand lassen.
Meint der Leiter des Instituts für Demokratieforschung der Uni Göttingen, Professor Franz Walter. Ich bedanke mich recht herzlich für diesen Einblick in Ihre Arbeit.